So, es geht weiter um den Heiligen Geist. Das ist unser Rahmenthema. Es geht um das Kraftfeld des Heiligen Geistes. Es geht darum, wie wir unser Christsein bewältigen und wie es uns gelingt in der Kraft, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich möchte jetzt noch einen gewaltigen Text mit euch besprechen, nämlich Römerbrief Kapitel 8. Das ist das große Geistkapitel bei Paulus. Da werden mehrere Wirkweisen des Heiligen Geistes benannt. Und von diesen mehreren möchte ich den ersten Aspekt mit euch ansehen und könnte sagen, der Heilige Geist führt in die Heiligung. Obwohl das Wort Heiligung in diesem Text nicht begegnet. Zunächst also einmal vorgelesen. So gibt es, also Römer 8, Vers 1 bis 13. So gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Denn was der Tora, dem mosaischen Gesetz, unmöglich war, das, worin es ohnmächtig war wegen des Fleisches, das hat Gott getan. Nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes Erfüllung fände in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die in Abhängigkeit vom Fleisch befindlichen, müsste ich jetzt wörtlich übersetzen, haben eine fleischliche Ausrichtung, die geistlich Gesinnten eine geistliche. Denn das Trachten des Fleisches bedeutet Tod, das Trachten des Geistes dagegen Leben und Frieden. Und zwar deshalb, weil das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Es unterwirft sich ja dem Gesetz Gottes nicht, ist dazu auch gar nicht fähig. So können denn die Menschen, die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen. Ihr dagegen seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, so gewiss Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wenn aber jemand den Geist Christi nicht hat, so gehört ein solcher ihm auch nicht an. Wohnt dagegen Christus in euch, so ist euer Leib zwar tot wegen der Sünde, euer Geist aber ist Leben. Nein, nicht euer Geist, da steht hier bei Menge, das ist falsch. Der Geist, der Heilige Geist ist gemeint. Das muss ich korrigieren. Der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen in euch wohnenden Geist. Also haben wir, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch gegenüber die Verpflichtung, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so ist euch der Tod gewiss. Wenn ihr dagegen durch den Geist die Impulse des Leibes abtötet, so werdet ihr leben. Amen. Vielleicht habt ihr beim Vorlesen gemerkt, manchmal gibt es Übersetzungsprobleme schon, wenn man einen Text übersetzt. Und ich habe an einigen Stellen dann, ich habe hier das griechische Neue Testament neben mir, dann auch den Mengetext wieder verändert und habe dann sozusagen meine Version hier präsentiert. Zum dritten Mal sage ich, dies ist wirklich ein schwieriger Text. Er ist übervoll und ein moderner Pastor würde sagen, sowas kann man den Leuten gar nicht zumuten. Ein Glück ist, dass Paulus kein moderner Pastor war, sondern ein Apostel. Er hat einer wildfremden Gemeinde, die ihn überhaupt nicht kannte, solche Texte zugemutet. Er hat nicht gesagt, solche Texte schreibe ich nur meinen Kollegen, dem Petrus und einigen anderen. Die anderen verstehen das sowieso nicht, sondern hat ihnen allen das zugemutet, hat ihnen diese geistliche Urteilsfähigkeit zugetraut. Und deswegen ist es auch uns zuzutrauen. Wenn das dann ein bisschen Arbeit kostet, würde ich sagen, so what, was soll's? Arbeit ist immer gut. Ist nicht immer erfolgreich, aber sie ist immer gut. Und so glaube ich, dass wir durch diesen Text auch ganz gut hindurchkommen werden. Ich möchte ihn ein bisschen systematisieren, indem ich in der Mitte anfange, bei den Versen 9 und 10. Das ist so etwas wie die Mitte, von der her Paulus argumentiert. Er sagt, ihr dagegen seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. So gewiss, Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, so gehört dieser ihm nicht an. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, der Geist, also der Heilige Geist, ist Leben und um der Gerechtigkeit willen. Das ist ein Problem bei Paulus, dass er manche Begriffe so verwendet, dass man sich überlegen muss, was genau meint er. Benger hat hier an einer Stelle übersetzt, euer Geist ist Leben. Das kann man nach dem griechischen Grundtext nicht ohne weiteres erkennen. Ist der menschliche Geist gemeint oder ist der Heilige Geist gemeint? Man muss immer nach dem Zusammenhang fragen, was ist hier an dieser Stelle das Wahrscheinlichere? Und ich denke, das Wahrscheinliche ist, dass hier gemeint ist, der Heilige Geist ist Leben. Ich werde das gleich erklären. Das ist der Ausgangspunkt, das ist der Zuspruch, das ist der Indikativ, das ist die Tatsache, die Paulus den Römern sagt. Geht davon aus, dass ihr mit dem Geist beschenkt seid. Dass der Geist euch gegeben ist. Geht davon aus, nicht bittet darum. Ich würde gerne einen Unterschied einführen, der begrifflich bei Paulus nicht begegnet, den ich aber ganz nützlich finde. Das Neue Testament redet in zwei Arten vom Heiligen Geist. Es redet von dem innewohnenden Geist und es redet von dem auf uns ruhenden Geist. Das eine ist eine statische Aussage, das andere ist eine dynamische. Der Geist ist in jedem Gläubigen. Er wohnt dort, er ist dort zu Hause, er hat dort Einzug gehalten und an dieser Stelle gibt es kein mehr oder weniger. Ich habe den Geist entweder oder ich habe ihn nicht. Ein mehr oder weniger gibt es darin, wie weit ich mich auf den Geist einlasse. Aber ich kann den Geist nicht mehr besitzen oder weniger besitzen. Er wohnt in mir und das ist alles. Das reicht aber auch, das ist ausreichend. Und dann gibt es andere Aussagen, die reden davon, dass wir den Geist in größerer Fülle besitzen können. Zum Beispiel, wenn es um das Zeugnis für Jesus geht. Wenn es um die Geistesgaben geht, an dieser Stelle gibt es ein mehr oder weniger. Paulus sagt im Epheserbrief, werdet voll Geistes. Das setzt voraus, dass man den Geist in kleiner Fülle haben kann und in größerer Fülle. Das sind zwei Arten, die beide im Neuen Testament begegnen. Wenn es um die Frage geht, habe ich den Heiligen Geist, dann würde ich niemals sagen, wenn es ein Christ ist, ich bete darum, dass du ihn bekommst. Dann würde ich sagen, lass uns zusammen niederknien und Gott dafür danken, dass du ihn bekommen hast. Wenn es darum geht, dass die Quelle des Zeugnisses mehr sprudelt, dass das Zeugnis nach außen, Menschen für Jesus zu gewinnen, stärker werden soll oder dass jemand wachsen möchte in der Gabe der Prophetie zum Beispiel oder in anderen Geistesgaben, dann würde ich sagen, lass uns beten, wenn du möchtest, dass du mehr davon bekommst. Könnt ihr das zusammenbringen, dass es so scheinbar unterschiedlich ist, scheinbar verschieden? Oder findet ihr es ist unvereinbar, beides zusammenzusehen? In der Apostelgeschichte wird besonders der eine Aspekt betont, nämlich dass es ein mehr oder weniger vom Heiligen Geist gibt. Es gibt auch ein mehrmals erfüllt werden. Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt es, dass die Jünger alle erfüllt wurden und Kapitel 4 heißt es, sie wurden wieder erfüllt. Dieselben Leute werden wieder erfüllt. Und ein Evangelist, nämlich Moody, hat einmal gesagt, wir sind Leckegefäße, wir müssen immer wieder gefüllt werden. Wenn es aber um die Frage geht, ob in einem Christen der Heilige Geist wohnt, dann dürfen wir nicht davon weggehen, dass er wirklich wohnt und dass er dort bleibt. Er ist kein Pendler, er ist kein Mieter, der alle halbe Stunde die Wohnung wechselt. Sogar durch Sünde wird er nicht aus der Wohnung herausgetrieben. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Warum sagt er das? Weil dort Christen in Gefahr sind, in Hurerei zu fallen. Er sagt nicht, wenn ihr Hurerei betreibt, dann zieht der Geist aus und wenn er dann Buße tut, zieht er wieder ein. Sondern er sagt, nein, der wohnt in euch, umso schlimmer, wenn ihr ihn betrübt durch Sünde. Nochmal, könnt ihr das zusammenbringen, diese beiden Seiten? Wenn es um die Innewohnung geht, dann gibt es nur ein Entweder-Oder, ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. Wenn es um die Erfüllung geht mit seiner Kraft, dann gibt es in der Tat Unterschiede. Es gibt Christen, die fließen nur so über vom Heiligen Geist, sie brennen für Jesus und sie singen ihm Tag und Nacht Loblieder, und andere, die sind sehr verhalten, aber nicht, weil sie so stille Naturen sind, sondern weil es nicht so in ihnen brennt. Da gibt es eine Steigerung. Wenn das aber nicht klar genug gewesen sein sollte, dann fragt mich hinterher. In diesem Text hier, Römer 8, geht es um den Aspekt der Innewohnung des Heiligen Geistes. Und da wird etwas zugesprochen. Das sollen wir uns gefallen lassen, das sollen wir uns aneignen, dazu sollen wir Ja sagen. Da sollen wir nicht in uns hineingucken und sagen, ich merke es aber nicht, dass er in mir ist. Ich fühle es nicht, ich spüre es nicht, sondern wir sollen sagen, wenn Gottes Wort sagt, dass ich den Geist habe, weil ich zu Jesus gehöre, dann nehme ich das jetzt an, vielleicht sogar gegen meine Gefühle, und vertraue darauf, dass er sich schon in mir meldet, der Heilige Geist. Was hier noch auffällt in diesem kurzen Abschnitt, wie oft Paulus den Ausdruck wechselt. Er sagt in Vers 9, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Er sagt in Vers 9b, wenn jemand Christi Geist nicht hat. Er sagt in Vers 10, wohnt dagegen Christus in euch. Er sagt in Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Das heißt, er variiert in der Ausdrucksgebung. Er meint immer dieselbe Person. Er sagt, er nennt sie Christi Geist, Gottes Geist, Christus in euch oder der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist immer dieselbe Person. Sie wird aber unterschiedlich benannt. Das heißt, Jesus und sein Geist lassen sich nicht trennen. Wer Jesus hat, hat auch den Geist. Viele Christen beten mit anderen um eine bestimmte Erfahrung, nämlich die Geisttaufe. Und Gott hat dieses Gebet um die Geisttaufe sehr gesegnet in vielen Jahrzehnten. Man muss sich nur überlegen, was man dabei tut. Wenn es darum geht, dass Gläubige sich selber den Geist absprechen, und dass sie sagen, ich werde den Geist erst dann empfangen haben, wenn ich zum Beispiel in Sprachen bete, dann haben sie das Neue Testament nicht auf ihrer Seite. Wenn es aber darum geht, dass sie eine bestimmte Erfahrungsebene betreten wollen, wenn es darum geht, dass sie zum Beispiel einen Durchbruch im Zeugnis haben wollen, dann dürfen sie um diese Erfahrung beten. Wir dürfen um die Erfüllung mit dem Geist beten, wenn es sich um so eine Durchbruchserfahrung handelt. Tut mir leid, dass ich diese Unterscheidungen einführen muss, aber sie sind nötig. Einem Christen zu sagen, du hast nicht den Heiligen Geist, weil du nicht in Zungen betest, ist nicht vereinbar mit dem Neuen Testament. Einem Christen zu sagen, möchtest du dich nicht ausstrecken nach dieser wunderbaren Gabe, wir wollen für dich beten, ist biblisch. Also. Dies ist die Mitte des ersten Abschnittes von Kapitel 8. Ihr seid im Geist. Ihr seid in Christus, ihr seid deswegen auch im Geist. Ihr gehört zu Jesus, ihr gehört deswegen auch zum Heiligen Geist. Gott hat euch seinen Sohn geschenkt, also hat er euch auch seinen Geist geschenkt. Ich möchte gern, dass der unsicherste Christ, der heute Nachmittag hier sitzt, ich weiß nicht, wer das ist, der in dem Block sitzt oder in dem. Ich möchte, dass der unsicherste Christ zu der Einsicht kommt, zu sagen, Gott, ich danke dir, ich glaube es endlich, ich habe den Heiligen Geist. Ich werde nicht mehr darum flehen, ich werde nicht mehr darum beten, Ich werde nicht mehr danach ringen. Ich werde einfach Dankeschön sagen, ich habe ihn. Und sofort hinterher sagt, und ich möchte ihm viel Raum geben. Dann ist es gut. Christen sind Menschen, die den Geist haben, sonst wären sie keine Christen. Sonst hätten sie keine Buße tun können, sonst hätten sie nicht Jesus erkennen können, sonst hätten sie sich nicht Jesus überlassen können. Und wer in Christus ist, das ist die Umschreibung für Christsein bei Paulus, ein Christ ist jemand, der in Christus ist, der ist zugleich auch im Geist. Das bedeutet, dass der Körper, unser Körper, weiterhin dem Tode entgegengeht. Das könnte für den einen oder die andere von euch schwierig sein. Der Körper ist die Stelle im Menschen, die die Früchte der Erlösung am letzten bekommt. Der Körper ist der Teil, in dem sich der Tod eingenistet hat, wegen des Sündenfalls. Das ist schon bei ganz kleinen Kindern so. Es ist eine innere Uhr, eine biologische Uhr, die läuft ab. Ich glaube, wenn sie ganz lange läuft, läuft sie 120 Jahre. Kann das sein? Aber da ist irgendwo eine Obergrenze. Der Tod ist uns eingezeichnet. Wir können gegen ihn ankämpfen. Wir sollen das sogar als Christen. Wir sollen nicht jede Grippe, die ein Vorbote des Todes ist, jede Depression, die ein Vorbote des Todes ist, jede Angst, die ein Vorbote des Todes ist, willkommen heißen, uns mit denen verbünden. Wir sollen den Tod so lange hinausdrängen, wie es geht. Dazu gehört auch eine gesunde Lebensweise und eine gute mentale Verfassung. Christen sind, wie Blumhardt mal gesagt hat, Protestleute gegen den Tod. Das ist auch ein Grund, warum wir für Kranke beten. Nicht der einzige. Dass wir dem Tod so lange entgegentreten wollen, wie es möglich ist. Aber eines Tages, das wissen wir, wird er seine Macht an uns zeigen, wir werden sterben. Es sei denn, dass Jesus vorher wiederkommt. Deswegen sagt Paulus, der Körper bleibt tot. Der Körper bleibt dem Tode verfallen. Der Körper hat eine große Zukunft. Wie heißt die große Zukunft unseres Körpers? Ja, ihr seid gut. Der Körper ist nicht minderwertig. Der Körper wird etwas Wunderbares erfahren, so wie der Körper Jesu im Grab etwas Wunderbares erfahren hat. Er ist nämlich verwandelt worden in Unsterblichkeit. Das werden wir auch sehen. Das wird die Vollendung der Erlösung sein, dass wir einen neuen Körper bekommen. Nicht der Wurmfortsatz unseres Glaubens, sozusagen ein frommer Anhang, den man auch abkappen kann, sondern es wird die Vollendung sein, dass auch unser Körper voll in die Erlösung einbezogen wird. Wenn wir Christen sind, können wir auch die heilenden Kräfte Gottes für unseren Körper in Anspruch nehmen, diese belebenden Kräfte. Ich habe das so oft erlebt, wenn ich zu predigen hatte oder solche herrlichen Bibelarbeiten zu halten hatte. Ich war so kaputt und dann habe ich gebetet, hat mir Gott für die Zeit begrenzt, die Zeit des Dienstes, dann einen Schub an Kraft und Vitalität geschickt. Meine Frau sagt, du warst so frisch, ich war aber todmüde. Also der Heilige Geist wirkt auch hinein in unsere körperliche Verfassung. Das dürfen wir auch immer wieder erbitten. Aber wir können diesen Vorgang, dass unser Körper dem Tode entgegeneilt, wir können ihn nicht grundsätzlich verhindern. Das heißt, der Geist Gottes bedient sich unseres Geistes und nicht so sehr unseres Körpers. Könnt ihr damit mitgehen? Ein bisschen? So, aber wir haben das Leben in uns. Wir haben den Geist Gottes schon in uns, der einmal auch unseren Körper völlig verwandeln wird. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch uns von den Toten auferwecken. Das ist unser Zuspruch, den Gott uns durch Römer 8 gibt. Wir sind in einem neuen Kraftfeld. Wir sind dort nicht, wir könnten dort ankommen. Wir haben den Geist, wir sind im Geist. Und von daher gibt es einen dreifachen Zuspruch. Zuspruch Nummer 1. Vers 1. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung mehr. Und das ist ein Zuspruch, der gilt für jeden Tag. Gott verurteilt seine Kinder nicht mehr. Wer verurteilt uns ständig? Der Teufel verurteilt uns und leider auch oft unser eigenes Gewissen. Es gibt Menschen, die können sich völlig fertig machen. Das kann ich mir nie vergeben. Das ist eine Form von Unglauben. Wenn Gott dir vergibt, dann solltest du dir auch selber vergeben. Es ist Stolz, sich selber nicht zu vergeben. Es ist kein Zeichen von Demut. Aber dieses Schwert der Verurteilung hängt über unseren Häuptern und Gott sagt, es wird nicht niederprasseln, es wird dich nicht zerstören. Es gibt keine Verurteilung mehr, bis ins jüngste Gericht hinein, es gibt keine Verurteilung mehr. Du bist ein Begnadeter. Du bist jemand, dessen Todesurteil aufgehoben wurde. Wodurch aufgehoben wurde? Dass Jesus es für uns übernommen hat, genau. Und im selben Kapitel kommt der Grund für diese Aussage zweimal vor. Einmal in Vers 3, darauf komme ich gleich, und dann am Ende dieses langen Kapitels in Vers 13. Nein, ist ja gar nicht wahr. Nicht Vers 13, in Vers 34. Wer will euch verdammen? Etwa Christus Jesus, der doch für uns gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt, der etwa? Nein. Seit Jesus unsere Verurteilung an sich erlitten und durchlitten und erledigt hat, stehen wir nicht mehr unter der Verdammnis. Das ist eine wichtige Botschaft, weil so viele Christen das wissen, aber nicht ernst nehmen und mit einem latenten Schuldgefühl herumlaufen. Und was noch schlimmer ist, manche Christen gefallen sich darin, anderen Christen ein schlechtes Gewissen zu machen. Eine Haltung der Verurteilung. Ich wünschte mir, dass unsere Gemeinden Orte wären der Annahme, gegenseitigen Annahme, dass der ganze Umgang miteinander auf der Basis eines vollen Ja zu dem anderen passiert, auch wenn der andere sündigt, auch wenn er Fehler macht, auch wenn er sich zurzeit weigert, gewisse Dinge umzusetzen, dass dieser Grundton der Annahme immer erkennbar würde. Wenn Gott dieses Urteil zurücknehmen sollte, wenn er sagen würde, ab heute werde ich dich doch wieder verurteilen, ging es uns gar nicht gut. Wir würden zurückfallen ins alte Leben. Aber das ist eines der Geschenke, die mit dem Leben im Geist verbunden sind. Wir werden nicht mehr verurteilt und wenn uns jemand verurteilt außerhalb von uns, müssen wir das nicht auf uns beziehen. Der Geist Gottes kritisiert uns häufig. Er kritisiert uns. Er mahnt uns, er macht deutlich, das und das soll nicht sein, aber er verdammt uns nicht. Das ist ein großer Unterschied. Der Teufel hat verschiedene Strategien. Die eine ist, mach es ruhig, es ist gar nicht schlimm. Die zweite Strategie, wenn du es gemacht hast, er kommt und sagt, das hättest du nie tun dürfen, das kann dir Gott nicht vergeben. Aber der Heilige Geist verurteilt nie, sondern er deckt auf und er nimmt weg und er führt uns zum Kreuz und am Kreuz ist die Annahme. Nun gibt es für diesen Satz, dass wir in Christus nicht verdammt werden, eine ganz tiefgründige Begründung in Vers 3. Wie begründet Paulus den Satz, dass es keine Verurteilung mehr gibt? Er sagt, Gott hat die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte. Das ist eine sehr eigenwillige Umschreibung. Gott sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt unseres Sündenfleisches. Das heißt, Jesus war mit einem menschlichen Körper behaftet, aus dem, genau wie bei anderen Menschen, ständig Versuchungen aufsteigen. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen die wirkliche Menschwerdung Jesu nicht ganz ernst nehmen. Sie sagen, er war Gottes Sohn und meinen damit, er war ein Halbgott. Ein Halbgott ist ein Wesen, das über die Erde dahinschreitet und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr alle für Probleme habt. Ich bin Gottes Sohn. Und die Bibel macht so deutlich, dass Jesus versuchlich war, dass ihm keine der menschlichen Grundversuchungen fremd war. Wo wird das besonders betont? In welcher Schrift des Neuen Testamentes? Toll. Toll. Im Hebräerbrief wird das besonders betont. Er wurde versucht, allenthalben gleich wie wir doch ohne zu sündigen. Das heißt, Jesus hat im Unterschied zu uns zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Augenblick, zu keinem Sekundenmoment in Sünde eingewilligt, aber er kannte die Versuchung. Er kannte, dass die Versuchung gereizt zu sein, wenn man müde ist. Er kannte die Versuchung, ungerecht zu sein, wenn jemand einem frech daherkommt. Er kannte die Versuchung, lieblos zu werden. Er kannte die Versuchung, er hat sie jedes Mal durchschaut und jedes Mal abgewiesen. Und die Versuchung hing ganz wesentlich damit zusammen, dass er den Sündenleib hatte, den wir auch haben. Er hatte einen ganz normalen Körper, in dem auch sexuelle Impulse deutlich wurden und andere Dinge, die uns oft etwas Mühe bereiten, mit ihnen geistlich umzugehen. Er kannte das. Er hatte nicht den Körper eines Engels. Er war nicht leiblos. Und darum spricht Paulus hier von der Gleichgestalt des Sündenfleisches. Er hatte einen Körper, wie ihn wir alle haben, und ein großer Teil unserer Versuchung kommt aus unserem Körper. Das heißt, er wusste, was Fleisch ist, was wir als Fleisch bezeichnen, nämlich unsere unerlöste Seite, das trug er an sich. Ich weiß, dass die Spannung sehr groß ist, dass man da etwas überzeichnen kann, aber wenn man das nicht tut, dann macht man aus Jesus einen Engel, der zufällig unter die Menschen geraten ist. Er war kein gefallener Engel, er war ein Mensch wie wir. Und er trug einen Körper, der auch unter dem Fluch des Sündenfalls litt. Könnt ihr das verstehen? Und wenn Jesu Körper ans Kreuz angenagelt wurde, dann wurde der Sündenkörper der ganzen Menschheit angenagelt. Da sagte Gott sein großes Nein gegenüber allem Fleisch, indem er sein Nein gegenüber Jesus durchzog. Das hat uns gestern Abend sehr ausführlich beschäftigt. Und indem Jesus gerichtet wurde, wurde auch die Sünde und das Fleisch in Jesus gerichtet, obwohl er doch damit sich nie eingelassen hatte. Nein, umgekehrt, gerade weil er sich nie darauf eingelassen hatte, konnte er unser Stellvertreter sein. Wenn das nicht klar genug war, dann fragt nachher bitte nach. Und so hat Gott uns alle, die wir vom Fleisch geprägt sind, durch Jesus von unserem Fleisch befreit. Er hat das an Jesus gerichtet, was uns so sehr hindert, ein Leben nach Gottes Plan und Gottes Willen zu führen, nämlich unser Fleisch. Fleisch ist ein Ausdruck, der bei Paulus sehr oft begegnet. Er bedeutet nicht das, was man im Metzgerladen kauft, also Muskelmasse. Er bedeutet auch nicht das, was unterhalb des Bauchnabels sich abspielt, wenn ich so sagen darf, unsere Sinnlichkeit. Fleisch, das ist jetzt zum Mitschreiben, wenn irgendjemand mitschreibt, jetzt musst du mitschreiben. Fleisch, das ist der ganze Mensch in seiner Gottabgewandtheit und Gottfeindschaft. Der ganze Mensch. Fleisch, das bemerken wir häufig in unserem Körper, in unserer Triebhaftigkeit, in unserer Maßlosigkeit, unserer Gier oder ähnliches. Aber Fleisch hat auch mit unserem Seelenleben zu tun. Sorgenvoll zu leben ist Fleisch. Ehrgeizig zu sein ist Fleisch. Nicht zu vergeben ist Fleisch. Neidisch zu sein ist Fleisch. Von Gott unabhängig sein zu wollen ist Fleisch. Sich intellektuell zu überheben ist Fleisch. In seinen Gefühlen zu schwelgen und auf andere herabzugucken, die keine solchen Gefühle haben, ist Fleisch. Fleisch, das ist eine Bezeichnung für etwas, das man nicht auf den ersten Blick immer sofort sieht, was sich oft verbirgt hinter anderen Masken. Fleisch ist das, was Paulus an anderer Stelle den alten Menschen nennt, was wir gestern Abend besprochen haben, ist Fleisch. Das Sündige in uns, der alte Adam, wie Luther sagt, das ist Fleisch. Fleisch ist ein anderes Wort für dieselbe Größe, die wir gestern Abend besprochen haben. Und ich sage noch einmal, was an mir Fleisch ist, erkenne ich erst allmählich, wenn der Heilige Geist es mir aufdeckt. Es kann sein, dass jemand sich in einer Gemeinde so einbringt, dass der Pastor aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Er ist glücklich. So ein Mitarbeiter und der verzehrt sich. Und er freut sich und sagt auch keinen Ton. Und irgendwann zeigt der Heilige Geist diesen Menschen, der sich so sehr einbringt, dass er sich seine Selbstbestätigung dadurch abholen musste. Dass er nicht in wirklicher Liebe zu Jesus oder sagen wir mal nicht nur aus Liebe zu Jesus gehandelt hat, sondern er brauchte das für sich selbst, weil er so ein lediertes Selbstwertgefühl hat, musste er das haben, er musste sich die Anerkennung kaufen durch Arbeit. Es gibt das Umgekehrte, jemand sagt, ich dränge mich nie nach vorne. Ich bin nicht wie andere, die sich immer melden und immer gleich was machen wollen. Ich halte mich still im Hintergrund. Bis der Heilige Geist ihm sagt, das ist deine Faulheit und deine Bequemlichkeit. Und du fährst immer mit einem Schongang. Und dann wird diese edle, zurückhaltende Art plötzlich zerbrochen und es kommt heraus, es war doch nur eine Form von Fleisch. Es ist so schwer, bei einem Menschen zu erkennen, wo verläuft die Grenze. Es gibt Menschen, die lieben Arbeit und deswegen gehen sie auch im Reich Gottes immer nach vorne. Und irgendwann sagt der Heilige Geist, tu es nicht, das kommt aus dem Fleisch. Deswegen dürfen wir einander nicht verdächtigen. Wir dürfen nicht sagen, jeder, der in der Gemeinde nach vorne drängt, ist ein Ehrgeizling. Und jeder, der behauptet, Gott hätte zu ihm gesagt, mach mal eine Ruhe, so wie Jesus seinen Jüngern sagte, geht hin und ruht ein wenig, der sei bereits ein Faulpelz. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, übereinander zu richten. Aber Gott kann uns Dinge zeigen, die ganz unangenehm sein können. Und dann scheidet er in uns zwischen Fleisch und Geist. Und wir wissen in unserem Herzen, er hat recht. Ich möchte das nicht sagen, damit irgendjemand sagt, da traue ich mich gar nichts mehr. Ich könnte hier einen Fehler machen. Du kannst gar nicht vermeiden, Fehler zu machen. Die Frage ist nur, ob du dem Geist Gottes erlaubst, dass er hier und da bei deinen Motiven eine Trennung vornimmt und sagt, das ist aus dem Fleisch und das ist aus dem Geist. Als ich noch jünger und naiver war, habe ich manchmal gedacht, ich hätte auf der Kanzel einen heiligen Zorn. Bis mir klar wurde, das ist so eine Art Verärgerung über das, was die Gemeinde nicht gemerkt hat. Heiligen Zorn muss es irgendwo geben. Es muss Menschen geben, die einen heiligen Zorn haben. Ich habe sie, glaube ich, noch nie getroffen. Außer Jesus. Nein, es gibt wirklich einen heiligen Zorn, einen selbstlosen Zorn, der nicht aus dem Fleisch kommt. Aber vieles, was wir übereinander, wo wir uns aufregen über andere Christen, ist nichts als Richtgeist. Wo war ich? Es gibt keine Verurteilung mehr, weil Gott das Fleisch an der Person seines Sohnes hingerichtet hat, verdammt hat. Der Sohn hat unser Verdammungsurteil getragen, darum sind wir frei. Das zweite Ergebnis dieses Lebens im Geist heißt, der Hauptfeind eines gehorsamen Lebens, das Fleisch, ist mitgekreuzigt. Das habe ich im Grunde schon ein ganzes Stück berührt jetzt. Die Sünde ist eine Macht nach Paulus, nicht nur eine Tat. Er unterscheidet die Sünden, Mehrzahl, Plural, und die Sünde. Die Sünde ist eine Macht, die uns fremdbestimmt. Die Sünde kann aber nur über uns herrschen, weil sie einen Mitverbündeten braucht. Und das ist unser Fleisch. Das ist ihre Bastion, die sie sich aufgebaut hat. Und wenn das Fleisch nicht mehr da ist, kann sie uns nicht mehr beherrschen. Und Paulus sagt sehr klar, das Fleisch ist entmächtigt, es ist am Kreuz hingerichtet. Du musst ihm nicht mehr folgen. Dieser Todfeind deines geistlichen Lebens ist kraftlos gemacht worden durch Jesus. Und die dritte Gabe des Lebens im Geist ist in Vers 4 nachzulesen. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung findet in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, es ist möglich, ein gehorsames Leben zu führen. Es ist möglich. Keiner muss mehr in der Sünde stecken bleiben. Du kannst den Sieg über alle erkannte Sünde erleben. Du musst nicht mehr sagen, ich bin ein Opfer meiner Vergangenheit. Ich bin ein Opfer meines Erbes. Ich bin ein Opfer meiner Gene. Ich rege mich eben immer auf. Damit muss ich leben. Jemand fragte mich mal, ob das vielleicht der Pfahl im Fleisch wäre, seine Sünde. Pfahl im Fleisch ist ja eine bestimmte Aussage bei Paulus, 2. Korinther 12, irgendetwas Schmerzhaftes, durch das Gott ihn demütig hielt. Manche denken, ich brauche meine Sünde, die hält mich am Boden, die hält mich demütig. Hätte ich diese Sünde nicht, würde ich ein wirklich erfolgreiches Glaubensleben führen, dann würde ich ja nur davonfliegen. Das ist aber eine eigenartige Theologie. Die Gnade macht uns demütig, nicht die Sünde. Die Sünde kann uns völlig abstumpfen. Dauernd zu erleben, dass du dieselbe Sünde über Jahre immer wieder tust, macht dich mutlos und kann dich depressiv machen. Und durch das Leben im Geist ist es möglich, auch über alte Sünden Herr zu werden und sie in den Griff zu bekommen und zu sagen, ich muss das nicht mehr tun, ich brauche das nicht mehr. Ich kann ein Leben des Gehorsams führen. Ich weiß nicht, wer von euch sich danach sehnt, ich weiß es nicht. Manche haben sich so mit der Sünde arrangiert, dass sie sagen, das ist eben ein Teil von mir. Meine leichte Gereiztheit, dass ich so leicht einschnappe, dass ich mich so leicht über andere erhebe, dass ich immer wieder im Keller versinke in meinen Depressionen, das gehört einfach zu mir. Nein, das gehört nicht zu dir. Die Form deiner Nase gehört zu dir und die Augenfarbe gehört zu dir und deine Körpergestalt gehört zu dir, jedenfalls die Körper, die Grundfigur des Körpers. Ich muss da sehr aufpassen bei dieser Aussage. Aber nicht die Sünde. Die Sünde gehört nicht zu dir. Durch das Leben im Geist kann Gottes Gesetz bei uns erfüllt werden. Nicht dadurch, dass wir uns ständig darum bemühen, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Deswegen steht in Vers 4 im Griechischen das Passiv. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird, von wem erfüllt wird? Vom Heiligen Geist erfüllt wird. Das setzt immer wieder voraus, dass wir zum Geist Gottes sagen, ich kann das nicht, dass wir das Gebet der Kapitulation sprechen. Das uns so schwer fällt, wir wollen gerne stark sein in uns selber. Wir wollen gerne sagen, wenn ich das doch wirklich will, dann muss ich das doch packen. Und ich glaube, dass zu viele Christen den Mut haben zu sagen, Jesus, das kann ich nicht. Das geht über meine Kräfte. Und Jesus denkt, hättest du das doch schon früher gesagt, dann ging es dir heute besser. Warum wolltest du nicht zugeben? Und ich sage heute an diesem heiligen Samstag, dem 17. Juni, Christsein ist eine völlige Überforderung für unser Eins. Völlig. Was Gott von uns wirklich erwartet, liegt jenseits dessen, was wir können. Wir können nicht Gott von ganzem Herzen lieben. Wir können uns nicht selber verleugnen. Wir können nicht ständig beten. Wir können nicht unseren schlimmen Feinden ehrlich von Herzen vergeben. Wir können das nicht. Das Christsein ist nicht zugeschnitten auf deine natürlichen Möglichkeiten. Es ist nicht zugeschnitten auf deinen Willen, auf deine Vorsätze. Es ist zugeschnitten auf den Heiligen Geist. Der kann das. Ich meine das jetzt gar nicht rhetorisch und irgendwie raffiniert. Wir können nicht das Leben führen, das nur der Geist Gottes in uns führen kann. Wir können nicht Gottes Forderungen erfüllen, die zugeschnitten sind auf den Heiligen Geist. Er kann es. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder sagen, Geist Gottes, ich kann das nicht. Geist Gottes sagt, gut, vertraust du mir, dass ich es kann? Und dann können wir das belegen, dass wir es ihm zutrauen. Ich habe angefangen mit den Versen 9 bis 11. Ich habe gesagt, es ist der Ausgangspunkt, wir sind im Geist und der Geist wohnt in uns. Ich habe gesagt, es gibt einen dreifachen Zuspruch, nämlich keine Verurteilung, der Hauptfeind ist besiegt und wir können erfolgreich geistlich leben. Und jetzt nenne ich an dritter Stelle doch die Ermahnung und die Warnung, die auch in diesem Text steht. Sie kommt nicht viel vor, aber sie ist da. Die Mahnung und die Warnung, nämlich in Vers 12 und 13a. Wir haben, sagt Paulus, dem Fleisch gegenüber, diesem gekreuzigten Fleisch, keine Verpflichtung mehr. Wir müssen nicht mehr ihm zu gefallen leben. Wenn wir dagegen nach dem Fleisch leben, dann ist uns der Tod gewiss. Das ist eine ernste Warnung. Nämlich, wenn wir erkannt haben, dass wir die Fülle des Geistes besitzen, dass er alles tun kann, was unser Fleisch bereits gekreuzigt ist, und wir uns trotzdem am Fleisch festhalten, dann steht über unserem Leben eine Drohung, dass wir im Tode enden. Die wird nicht aufgehoben. Paulus sagt nicht, ob du nun lax bist oder ernsthaft bist, ob du dich nun hingibst oder es lässt. Ob du die Sünde hast oder mit ihr spielst, ist alles egal, du wirst auf jeden Fall gerettet werden. Das steht nicht dort. Sondern wenn wir erkannt haben, wie tief wir erlöst sind, wie abgrundtief wir erlöst sind und trotzdem das Leben der Sünde wählen, dann haben wir keine Zukunft bei Gott. Deswegen glaube ich, der Satz, einmal gerettet, immer gerettet, ist kein biblischer Satz. Wenn wir eine Theorie daraus machen, versteht ihr? Nach dem Motto, wer einmal bekehrt ist, kann nicht mehr verloren gehen. Das halte ich für einen der gefährlichsten Sätze, den es gibt. Es gibt eine Zusage, nämlich wenn du, mein Kind, dich an mich hältst, dann werde ich dich durchtragen bis ins jüngste Gericht. Das ist eine Zusage. Und diese Zusage, der können wir vertrauen. Und wenn wir ihr vertrauen, leben wir auch in der Nachfolge. Aber eine Theorie draus zu machen, ein Christ kann überhaupt nicht verloren gehen, das gibt Probleme mit dem ganzen Neuen Testament. Von Matthäus bis zur Offenbarung des Johannes. Und darum ist die Aussage wichtig, dass wir, je tiefer wir das Heil erkannt haben, unter einer umso größeren Verpflichtung stehen. Das ist nicht gedacht, um uns zu ängstigen, das ist nur die Kehrseite der guten Nachricht. Und mein letzter Punkt in dieser Bibelarbeit heute Nachmittag, es gibt eine Aufgabe, wie wir nämlich diesen geistlichen Kampf führen sollen. Und diese Aufgabe wird beschrieben in Vers 13. Das heißt dort, wenn ihr durch den Heiligen Geist die Impulse des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich habe das griechische Wort, das da steht, in Vers 13 mit Impulse übersetzt. Wie wird das in euren Bibeln übersetzt? Die Werke? Die Taten, andere Übersetzung, Handlungen, ja. Man muss da sehr genau reinhören in den Vers, was meint Paulus? Er meint, dass der gekreuzigte Leib, das gekreuzigte Fleisch doch noch vorhanden ist. Das ist für unsere Logik ein bisschen schwierig. Wir denken, entweder ist es gekreuzigt, dann ist es tot und nicht mehr aktionsfähig. Oder ist es nicht gekreuzigt, ja dann was soll das so mit der Kreuzigung heißen? Aber das ist eine Falle. Das Fleisch ist gekreuzigt und in dem Moment, wo wir es als tot betrachten, ist es auch nicht gefährlich. In dem Moment, wo wir ihm wieder Raum geben, entwickelt es seine alte Dynamik, als wäre es nicht gekreuzigt. Paulus sagt also nie, das Fleisch ist gekreuzigt und verschwunden. Es existiert nicht mehr. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber machen. So wie der Opa, der letztes Jahr beerdigt wurde, wird nach aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr aufkreuzen. Ja, ich sage das so vorsichtig, weil es Begegnungen mit Verstorbenen gibt. Man muss da aufpassen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Opa noch einmal in die Wohnung kommt und man zusammen sich unterhält oder etwas isst, die ist relativ klein. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, wo Verstorbene ihren Angehörigen begegnet sind und sogar Unterredungen mit ihnen geführt haben. Also, das Fleisch ist gekreuzigt. Es hat die Kraft eines Leichnams. Es ist nicht mehr imstande, dich zu überwältigen. Es ist nicht mehr imstande, dir zu schaden, wenn du es als gekreuzigt behandelst. Aber wenn du es nicht so behandelst, kommt es, erhebt sein Haupt und sagt, ich bin hier, hallo. Ich wollte dir mal sagen, wie schön es ist, sich kräftig zu ärgern. Ich bin hier, hallo. Ich wollte dir mal sagen, wie schön es ist, zu grollen. Richtig wütend zu sein, dem anderen seine Sachen nachzutragen. Mach das mal, es tut dir gut. Ich bin das Fleisch. Ich bin hier, um dir zu sagen, sei mal richtig neidisch auf deine beste Freundin. Dass sie so gut aussieht, dass sie so einen guten Arbeitsplatz hat, dass sie so nette Kinder hat. Sei mal richtig neidisch. Das Fleisch ist durchaus noch aktionsfähig, obwohl es gekreuzigt ist. Und vom Fleisch gehen Impulse aus. Ich übersetze das Wort, das hier im Griechischen steht, das kann man in der Tat mit Handlung übersetzen. Pragmata kann man mit Handlung übersetzen. Aber ich meine, das sind Handlungen, die noch nicht zur Ausführung gekommen sind. Deswegen spreche ich lieber von Impulsen. Es gehen Impulse aus, es gehen Angebote aus. Sei nicht mehr der Mensch des Geistes, sei ein anderer, sei fleischlich, lebe fleischlich. Tu das, was deinem früheren Leben angehört. Und jetzt sagt Paulus, wir sollen diese Impulse töten durch den Geist. Wie macht man das? Ich sage mal, wie man es nicht macht. Man sagt nicht, ich hasse mich dafür. Und ich strenge mich an, um dieses Gefühl zu unterdrücken. Ich ärgere mich zwar, aber ich weiß, ich soll mich ja gar nicht ärgern, deswegen unterdrücke ich den Ärger. Ich vergebe nicht. Aber wenn ich die Person sehe, dann setze ich ein christliches Grinsen auf. Ich zeige es nicht. Ich verberge meinen Neid, meinen Ärger, meinen Groll. Das ist nicht die Lösung. Das ist auch nicht die Lösung, auf die Sünde direkt zuzugehen. Worin besteht die Lösung? Wie tötet man die Impulse des Fleisches durch den Geist? Indem man von diesen Sünden wegsieht auf Jesus und keinen Kampf erlaubt. Der Impuls kommt und du spürst, ich muss jetzt eine innere Entscheidung treffen und du gehst zu Jesus und sagst, Jesus, mit dieser neidischen Haltung, mit diesem hässlichen Gedanken, mit diesem unsauberen Verhalten habe ich nichts mehr zu tun. Das ist Teil meines Fleisches und der ist durch dich gekreuzigt. Danke, dass ich auf dieses Angebot nicht eingehen muss. Danke, dass ich diese Offerte Satans, des Fleisches, nicht ernst nehmen muss. Ich übergebe dir die Sache und gehe einfach weiter. Es gibt eine alte Geschichte von einem Mädchen, ich weiß nicht, wie oft die Geschichte schon erzählt worden ist, ich glaube, es kam aus der Keswick-Erweckung in England, sagte, immer dann, wenn der Teufel an meine Tür klopft, dann bitte ich, Jesus hinzugehen. Und wenn der Teufel Jesus sieht, sagt er, Verzeihung, ich habe mich wohl in der Tür geirrt und geht weiter. Ihr kennt dieses Bild vielleicht, vielleicht auch nicht, von dem heiligen Georg, der mit der Schlange kämpft. Also eine Lanze und kämpft nun also mit der Schlange. Ihr habt vielleicht gehört von manchen Männern, die ein reines Leben führen wollten, meinetwegen im Kloster, und haben dann halbe Nächte mit ihren inneren Bildern gerungen, die ihnen das Leben zur Unruhe gemacht haben, also von nackten Frauen, die sie dann verführen wollten. Man kann sich in solchen Kämpfen völlig erschöpfen, es wird immer schlimmer. Das, womit du dich lange befasst, bekommt Macht über dich. Jede Versuchung, die du kultivierst, indem du dich ihr zuwendest und lange mit ihr ringst, wird stärker dadurch und du besiegst sie nicht. Es ist wichtig, wenn die Versuchung kommt, wenn diese Impulse des Fleisches kommen, sofort wegzusehen, sich nicht auf einen Kampf einzulassen und zu Jesus hinzuwenden und zu sagen, ich habe das eben schon gesagt, aber so wichtig sage ich es nochmal, Herr, du hast mich davon besiegt. Dieses Ausdruck meines Fleisches, dieses Fleisch ist gekreuzigt, es kann mich zu nichts mehr zwingen. Ich lasse mich nicht auf diese Impulse ein. Ich danke dir, dass du mein Herr bist und dass bei dir ein erfülltes und schönes Leben ist. Ich nehme das neu an. Kümmer du dich um diese Versuchung. Amen. Ich danke dir. Wenn ihr das zu einfach findet, kann ich auch nichts machen. Wir töten die Impulse des Fleisches durch den Geist, indem wir den Weisungen des Geistes folgen. Und der Geist führt dich immer hin zu Jesus. Er kommt von Jesus her und er führt dich hin. Wir müssen wegkommen von dieser Gesetzlichkeit, dass wir die Sünde unter unsere Füße bringen müssen, durch eigene Anstrengung. Das ist nicht unser Ding. Unser Ding ist, ein Leben des Glaubens zu leben. Der Glaube blickt immer auf Jesus und der Geist lenkt unsere Blicke nicht auf den Geist, sondern auf Jesus. Das Lieblingsthema des Heiligen Geistes ist Jesus, nicht der Heilige Geist. Wusstest du das? Hat jemand Ja gesagt? Okay. Dieser Text atmet eine Siegesstimmung. Und die Siegesstimmung kommt nicht daher, dass hier sich erfolgreiche Christen zu Wort melden, die mehr Willensstärke als andere besitzen und sich durch viele Kämpfe durchgeboxt haben, sondern dass der Geist Gottes da ist und wir im Geist Anteil haben an der neuen Schöpfung. Ihr merkt, ich wiederhole mich immer wieder. Es ist ein Kreis des Gedankens. Wir sind durch den Geist zu Teilhabern der neuen Schöpfung geworden. So soll mein nächstes Buch heißen. Teilhaber der neuen Schöpfung. Und wir sind einbezogen in diese neue Schöpfung durch den Heiligen Geist und können sie genießen und uns ihrer erfreuen. Sie ist nicht aus uns geboren, sie ist von Gott geschenkt. Und wir sind die, die es haben dürfen, was Gott für uns getan hat. Und unser Glaube ist gefragt, ob wir dem Geist Gottes diesen Raum geben wollen oder ob wir uns in eigener Kraft abmühen möchten oder in Lauheit untergehen möchten. Aber die Waffe gegen Lauheit ist nicht Selbstanstrengung, sondern tieferes Vertrauen auf den Heiligen Geist.